SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Ich bin Viktoria Merkulova. Wie fänden Sie eine gerechte Welt, in der Unternehmen nicht nur das Ziel haben, Geld zu machen, sondern die das Ziel haben, Klima zu schützen und sich auch noch sozial zu engagieren? Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Mein Gast heute schlägt seit Jahren ein neues Wirtschaftssystem vor, bei der das Gemeinwohl das Maß aller Dinge ist. Christian Felber aus Salzburg ist Initiator der internationalen Gemeinwohlökonomie-Bewegung. Hallo, Herr Felber.
Hallo und schönen guten Abend.
Ganz zu Beginn, was ist die Gemeinwohlökonomie genau?
Die Gemeinwohlökonomie ist eine Wirtschaftsvorstellung, nach der wirtschaftliche Aktivitäten grundsätzlich auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein sollen, so wie es zum Beispiel in der Bayerischen Verfassung steht, wörtlich: die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Aber im Unterschied zu einer Sonntagsrede oder zu einem Verfassungsappell wird es auch praktisch und konkret umgesetzt mit einer Gemeinwohlbilanz für Unternehmen, wo sie all das, was sie gut ist für das Klima, für die Gesellschaft, für die Demokratie, für die Grundbedürfnisse tun, wird ausgewiesen. Und diejenigen Unternehmen, die hier mehr tun als andere, die sollen leichter leben. Das wäre die konkrete Änderung gegenüber heute.
Darüber sprechen wir noch konkreter heute. Was ist denn Ihre Aufgabe in dieser Bewegung? Wie sieht so ein Tag aus als Initiator dieser Bewegung?
Ja, vielleicht im Vorfeld muss man so eine Idee zuerst einmal gebären und lange nachdenken, wie man sich das ideale Wirtschaftssystem wünscht und eben die Widersprüche auflösen, damit Menschenrechte nicht mehr verletzt werden, damit das Klima geschützt wird, damit die Artenvielfalt geschützt wird. Ja, und jetzt, wo wir 10 Jahre unterwegs sind, jetzt besteht mein Tag aus dem Verfassen von Artikeln. Ich spreche mit Unternehmen, ich spreche mit Kommunalpolitikerinnen, ich spreche mit Medien, so wie jetzt mit Ihnen. Mhm. Oder ich betreibe ein Forschungsprojekt mit Universitäten, um das, was wir hier praktisch entwickeln, auch in den Bereich der Wissenschaft hineinzubekommen.
Was war denn das Letzte, das Sie persönlich fürs Gemeinwohl gemacht haben?
Ich glaube, alle von uns machen jeden Tag viel für das Gemeinwohl, sei das jetzt, dass man im Bioladen einkaufen geht, statt im konventionellen Supermarkt. Heute habe ich schon Bio-Obst gekauft in der Früh und bin zu Fuß gegangen, weil ich aus Prinzip kein Auto habe und meine Wohnsituation so gewählt habe, dass ich eben auch zu Fuß oder allenfalls mit dem Fahrrad meine wichtigsten Erledigungen tätigen kann.
Heute bei mir zu Gast Christian Felber. Wir sprechen über ein alternatives Wirtschaftsmodell, das er vorschlägt. Herr Felber, Sie haben die Gemeinwohlökonomiebewegung ja entwickelt. Und jetzt könnten Sie noch mal ganz kurz erklären, was ist jetzt der konkrete Unterschied von dem Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben, und Ihrem alternativen Wirtschaftsmodell?
Also der wesentlichste Unterschied ist die Umkehrung von Zweck und Mittel. Im gegenwärtigen Wirtschaftssystem ist der Zweck bei vielen Akteuren der Erwerb von Geld oder die Mehrung von Kapital, was entsprechend mit finanziellen Kennzahlen gemessen wird, sei das die Finanzrendite, der Finanzgewinn von Unternehmen oder auch das finanzielle Bruttoinlandsprodukt. Und in der Gemeinwohlökonomie werden die Zielgrößen eben das Gemeinwohlprodukt, das müsste demokratisch definiert werden, was das ist. Aber da ist dann die Gesundheit drinnen, da ist die ökologische Stabilität drinnen, da ist die Demokratie und Mitbestimmung und die Deckung der Grundbedürfnisse drinnen. Und Unternehmen erstellen zuerst die Gemeinwohlbilanz, in der sie ausweisen, was sie eben für all diese Teilziele und Grundwerte tun. Und bei Investitionen wird auch zuerst geprüft von denen, die diese Investitionen durchführen oder finanzieren, wie sich jede Investition auf die Umwelt, auf das Klima, auf die Artenvielfalt, auf den sozialen Zusammenhang und die Verteilungsgerechtigkeit auswirkt. Und je höher die Beiträge, die Positivbeiträge sind, also Negativbeiträge, werden in Zukunft dann unrentabel. Heute gibt es ja viele Wirtschaftsakteure, die die Ungleichheit ins Extrem treiben, die Frauen diskriminieren, die die Demokratie untergraben oder die das Weltklima aufheizen. Und das rentiert sich alles immer noch, weil das eben nicht ausgewiesen werden muss, diese sogenannten Externalisierungen. Und in der Gemeinwohlökonomie muss das zuerst einmal ausgewiesen werden. Dann werden negative Beiträge werden auch negativ bedacht, zum Beispiel durch höhere Steuern oder es gibt keinen öffentlichen Auftrag oder keinen Zugang zum Weltmarkt mehr. Und je höher die positiven Beiträge sind, desto günstiger die Anreize. Das wäre ein eine ethische Schubumkehr in der Marktwirtschaft.
Herr Felber, Sie haben gerade schon die Gemeinwohlbilanz angesprochen. Also das ist ja eine Sache, ein Modell. Man kann messen, wie nachhaltig, solidarisch und demokratisch ein Unternehmen handelt mit dieser Bilanz. Wie wird sie denn erstellt?
Also sie wird genau gleich wie die Finanzbilanz erstellt. Das Unternehmen ab einer bestimmten Größe ist heute laut Handelsgesetzbuch verpflichtet, intern eine Finanzbilanz zu erstellen. Die wird dann extern geprüft von der Wirtschaftsprüferin oder vom Wirtschaftsprüfer. Und erst wenn deren oder dessen Testat vorliegt, gilt eine Finanzbilanz. Dann ist die ausreichende Glaubwürdigkeit gegeben und alle können sich an diesen Informationen, an diesen finanziellen Informationen orientieren.
Okay, was macht denn ein Unternehmen mit diesen Ergebnissen dann?
Es stellt diese Informationen zur Verfügung. Es ist ja aus der Sicht des Gesetzgebers ist das eine Publizitätspflicht. Das heißt, das Unternehmen muss transparent Auskunft geben, wie es mit den Arbeitsrechten und den Menschenrechten verfährt, wie es sich seine Produkte und seine gesamte betriebliche Tätigkeit auf das Weltklima, auf die Artenvielfalt und die Ökosysteme auswirken, auf die Verteilungssituation, auf das Geschlechterverhältnis, auf die Demokratie. Die Transparenz ist der erste Schritt. Und dann können einmal alle anderen Wirtschaftsakteure, die Konsumentinnen, können sich beim Einkauf dann an diesen Informationen orientieren. Die haben sie derzeit kaum oder nur in ganz geringem Maße zur Verfügung. Die Finanzierenden können diese Informationen abfragen und entsprechend der Ergebnisse ihre Entscheidungen treffen. Und der entscheidende Schritt, und hier arbeiten wir eben mit den Gesetzgebenden von der kommunalen Ebene bis hin auf zur Europäischen Union, diejenigen Unternehmen, die hier sich höhere Kosten aufbürden, weil sie mehr Verantwortung übernehmen, wenn ich bessere Löhne bezahle und mehr soziale Sicherheit anbiete und höhere ökologische Standards einhalte, dann habe ich ja höhere Kosten und habe heute dadurch einen Wettbewerbsnachteil. Das ist ja die verdrehte Anreizwirkung der heutigen kapitalistischen Marktwirtschaft und wir wollen diese in eine ethische Marktwirtschaft zurechtrücken, indem aus diesen Wettbewerbsnachteilen Wettbewerbsvorteile werden, weil die weniger Steuern zahlen, weil sie die öffentlichen Aufträge halten. Und da muss aber der Gesetzgeber dann diese verschiedenen Anreize, wie gesagt, bis hin zum Zugang zum Weltmarkt, an das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz anknüpfen. Das wäre die entscheidende Änderung der Systemspielregeln.
Okay, wie kann ich mir das denn vorstellen genau? Kommen dann die Unternehmen, die dringend Hilfe benötigen, um mehr Gemeinwohl ins Unternehmen einzubringen, zu Ihnen oder schreiben Sie dann Unternehmen an?
Also derzeit haben sich 3000 Unternehmen aus 50 Staaten bei uns gemeldet, weil sie einfach davon gehört haben. Wir sind auf vielleicht eine Handvoll Unternehmen selbst zugegangen, weil die Unternehmen ja selbst sich sehnen nach so einer verantwortlichen, ethischen und auch sinnstiftenden Wirtschaftsweise. Es sind ja im Wesentlichen die börsennotierten Weltkonzerne, die hier einseitig auf die Maximierung von Finanzkennzahlen ausgerichtet sind.
Welche
auch wenn
Unternehmen
das sehr
sind
stark
das?
Die Deutsche Bank oder die Commerzbank sind oder Monsanto, jetzt von Bayer geschluckt, oder Rio Tinto, der Agrarkonzern. Das sind die größten Weltkonzerne in allen Branchen, die sich auch weigern, eine Gemeinwohlbilanz zu machen, weil dann würden sie darin so schlecht abschneiden, dass sie gar nicht mehr rentabel werden. Deshalb haben auch bisher über 5 DAX-Konzerne geprüft, ob sie bereit sind, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Einige waren ganz knapp dran, haben aber bisher immer noch davon Abstand genommen, weil der Gesetzgeber das noch nicht verbindlich fordert und weil sie noch immer die Möglichkeit haben, mit sogenannten Greenwashing der Öffentlichkeit zu erzählen, dass sie sich ohnehin verantwortungsvoll verhalten. Aber das ist ja, wenn man das vergleicht mit der Finanzbilanz, der Gesetzgeber wird ja nie zulassen, dass ein Unternehmen einfach irgendetwas erzählt, wie es um seine Finanzsituation steht. Da braucht es eben ein Gesetz, das einen bestimmten Standard vorschreibt, der extern geprüft werden muss. Und erst dann sind diese Informationen glaubwürdig und verlässlich.
Und Sie fordern jetzt ein Gemeinwohlgesetz?
Wir fordern die Gleichstellung der nicht finanziellen Informationen, also der wirklich relevanten Informationen vom Klimaschutz bis zu den Menschenrechten, von der Verteilung bis zur Demokratie mit den finanziellen Informationen. Also ein Unternehmen muss gleich standardisiert, rechtsverbindlich Auskunft geben und dann können sich alle anderen, nicht nur Wirtschaftsakteure, sondern auch eben der Gesetzgeber, an diesen Informationen orientieren und entsprechende Entscheidungen treffen.
Wie kann denn konkret ein Produkt aussehen, das am Gemeinwohl orientiert ist? Können Sie mir da ein Beispiel nennen?
Ja, das wäre eine Kombination aus biologisch, regional, der Saison entsprechend. Die Arbeitsbedingungen sind exzellent. Es gibt hohe soziale Sicherheit, es gibt gute Entlohnung. Es gibt Mitbestimmung am Arbeitsplatz, es gibt volle Transparenz und das Unternehmen zahlt auch noch dort, wo es wirtschaftet, faire Steuern und beeinflusst die Politik nicht im Eigeninteresse oder täuscht auch die Öffentlichkeit nicht mit wissenschaftlichen Studien oder mit Fehlangaben, sondern ist transparent und ehrlich. Und das alles wird eben systematisch gemessen. Und vielleicht, weil es eben auch eines Tages in der ökonomischen Bildung so gelehrt wird, 50% des Dramas ist ja, dass in der ökonomischen Bildung heute gelehrt wird, dass ein Unternehmen eine Organisation zur Maximierung von Finanzgewinnen ist. Und das ist ein schlimmer Fundamentalismus, weil es genau gleich gut sein kann, dass ein Unternehmen eine Organisation zur Mehrung oder Maximierung des Gemeinwohls sein kann. Und da braucht es das Zusammenwirken der Wirtschaftswissenschaft, die ein anderes Menschenbild, Unternehmensbild und Wirtschaftsbild lehrt, und der Wirtschaftspolitik, die dann diese anderen Vorstellungen, wie Wirtschaften funktionieren und stattfinden soll, über die Änderung der Spielregeln umsetzt. Das sind die beiden Reformhälften, an denen wir gleichzeitig arbeiten. Und natürlich kann man auch bei den Konsumierenden und den Investierenden ansetzen und sagen, die müssen das einfordern. Und es sind ja 3000 Unternehmen auf uns zugekommen, die auf unserer Website sind. Und immer mehr Konsumierende fragen sich, wie kann ich jetzt da von einem Produkt transparenterweise, aber auch verlässlicher erfahren, wie viel Verantwortung und wie viel Umweltschutz da drinnen steckt. Und da braucht es eben anstelle der Fülle von privaten Gütesiegeln und Etiketten, braucht es eine gesetzlich gültige, verlässliche Information wie die Finanzbilanz. Und da sind wir auch dran, ein einheitliches Siegel, das alle ethischen Informationen zusammenfasst, zu entwickeln und für deren Gültigkeit bürgt in letzter Konsequenz, wenn das so umgesetzt ist, wie wir das uns vorstellen, der Staat. Und dann kann die Wirtschaft auch ethischer funktionieren.
Christian Felber ist bei mir heute zu Gast bei SWR 2 Tandem. Herr Felber, nachhaltig produzieren und gerecht bezahlen, das ist eine schöne Vorstellung vieler, auch Ihr Wunsch. Heißt aber auch, ich als Kunde zahle natürlich mehr Geld momentan für die Produkte. Wie überzeugen Sie mich trotzdem zu kaufen?
Weil Sie alles Schöne im Leben gewinnen. Sie gewinnen ein reines Gewissen. Sie verdienen die Zufriedenheit und das Glück anderer Menschen, die hier sinnvoller arbeiten können, besser entlohnt werden, die gesund bleiben bei der Arbeit. Sie gewinnen intakte Ökosysteme, die Bienen summen wieder, die Schmetterlinge fliegen wieder. Sie gewinnen an innerem Reichtum, weil sie verbunden sind mit all diesen Schätzen, die nicht in Geld bewertet werden und auch nicht gekauft werden können. Sie werden gesünder, sie schlafen besser und sie können auch dann noch aktiv diese Spielregeln, die das bewirken, mitentscheiden. Also das sind so viele Gewinne, da wird der etwas höhere Anteil ihres Einkommens, den sie für diese dann viel wertvolleren Nahrungsmittel und für die Deckung ihrer Grundbedürfnisse aufwenden müssen, den werden Sie sehr gerne leisten.
Ja, aber ich würde jetzt behaupten, nicht jeder kann sich das leisten. Bio, nachhaltig, vegan ist immer ein bisschen teurer. Ist das fair?
Das ist natürlich unfair, dass das teurer ist. Deshalb ist ja auch der Kern des Vorschlags der Gemeinwohlökonomie, dass Bio billiger werden muss. Und Ökostrom muss billiger werden als fossiler und Atomstrom. Und die Nähe muss billiger werden als die Ferne. Und genau das ist ja die Wirkungsweise der Gemeinwohlbilanz, dass zuerst ausgewiesen wird, was die Unternehmen besser machen. Und dann werden sie dafür belohnt, wenn sie weniger Steuern zahlen, wenn sie mehr Geschäft machen, wenn sie günstigere Kredite bekommen. Und so werden die dann auch weniger teurer, diese Produkte, oder vielleicht sogar steigen gar nicht im Preis. Hingegen die Produkte, die Angebote, die viel Schaden anrichten, die die Umwelt zerstören, das Klima aufheizen, die Menschenrechte verletzen, die werden im Vergleich sehr viel teurer. Die kann man sich dann nur noch leisten, wenn man sehr reich ist. Aber ich glaube, die reichen Menschen würden auch zu den günstigeren Produkten greifen, wenn die verantwortungsvoller sind.
Mhm. Wenn wir mal auf die klassische Ökonomie ein bisschen schauen, da sieht es ja eigentlich so aus, dass Menschen schon gegeneinander agieren. Die sind schon bedacht auf ihren eigenen Vorteil. Die Konkurrenz ist wichtig für das Geschäft, Preisdumping. Die Gemeinwohlökonomie soll dagegen alle glücklich machen. Ist das nicht eine utopische Vorstellung?
Also wir treten nicht an, um alle glücklich zu machen, sondern wir schauen uns an, wie sind die Spielregeln für das Wirtschaften derzeit gestrickt. Und derzeit sind die Spielregeln in der Marktwirtschaft so gestrickt, dass die, die Schäden anrichten, sei es indem sie andere unlauter übervorteilen, sei es indem sie der natürlichen Lebensgrundlagen zugrunde richten oder unwürdige Beschäftigungsverhältnisse unterhalten, dass die niedrigere Kosten haben, die sogenannten Dumper oder Externalisierer, und dadurch größer und mächtiger werden können als die, die mehr Rücksichten und mehr Verantwortung übernehmen. Und diese Spielregeln wollen wir zurechtrücken. Das heißt, dass wir auf die Einhaltung unserer demokratischen Grund- und Verfassungswerte achten. In der Verfassung stehen, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dienen soll, dass das Eigentum verpflichtet. Es stehen Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Nicht in den Verfassungen steht Egoismus, Eigennutzenmaximierung, Wettbewerbsdenken und immerwährendes Wachstum. Das steht bedauerlicherweise und fatalerweise in den Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaft. Dahin richtet sich unsere Kritik. Es muss in der wirtschaftlichen Bildung zuerst einmal vorstellbar werden, dass es auch andere Wirtschaftsweisen gibt als den Raubtierkapitalismus, eben eine gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft. Und dann wird es den Absolventen und Absolventinnen solcher Schulen und Universitäten auch leichter fallen, sich anders zu verhalten. Wir erfahren ja jetzt schon eine starke Nachfrage nach alternativen Bildungsinhalten, weil die Jugend, die geht ja nicht nur auf die Straße für ein stabiles Klima, sondern die hat auch Interesse, in entsprechenden Unternehmen zu arbeiten. Die Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz freiwillig machen, die erfreuen sich über eine Vervielfachung der Blindbewerbungen, weil der heutigen Jugend es tendenziell wichtiger ist, ein reines Gewissen zu haben, dass sie hinter den Werten des Unternehmens, für das sie arbeiten, stehen können, als dass sie maximal viel Geld gewinnen, von dem sie ja wissen, dass dahinter wieder viel Zerstörung liegt.
Sie unterrichten ja als Hochschullehrer an vielen Universitäten, deswegen haben Sie mit vielen Studierenden ja auch schon gesprochen, auch über Ihr Modell. Was sagen die Studierenden konkret zu Ihrem Modell? Sind die meisten zufrieden oder gibt es da auch mal kritische Stimmen?
Es gibt das gesamte Spektrum. Es gibt ja jetzt jahrzehntelange Wirkung der sogenannten neoklassischen Wirtschaftswissenschaft. Das, für die, die das nicht kennen, das ist sozusagen die Hauptschule innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Theorien, von denen es übrigens 15 gibt. Von der ökologischen Wirtschaftswissenschaft bis zur feministischen Wirtschaftswissenschaft. Aber gelehrt wird an den meisten Hochschulen, Universitäten eine einzige, nämlich die neoklassische, die Märkte nach der Newtonschen Mechanik untersucht und glaubt, dass es sich hier um Naturphänomene handle, die man nicht politisch regulieren dürfe, weil das Ganze dann Ineffizienz würde. Also es ist im Wesentlichen ein Glaubenssystem.
In der Betriebswirtschaftslehre.
Und dort ist es zum Teil noch schlimmer. Darum machen ja auch BWL-Professoren und Professorinnen bei der Gemeinwohlökonomie mit, um hier eine Reform der Lehrpläne und vor allem der Lehrinhalte mitzubewirken.
Ja, was ich spannend finde, Sie raten ja auch immer wieder Studierenden, bloß nicht BWL zu studieren. Also ich kenne auch sehr viele Studierende, die das machen, sind auch relativ glücklich damit. Warum sollten Sie das auf keinen Fall machen?
Nö, das rate ich nicht. Sie sollen BWL studieren, sie sollen auch VWL studieren, aber eben eingebettet gleichzeitig mit Umweltwissenschaften, mit Ethik und Philosophie, mit Gender- und Demokratietheorie, damit sie dann diese Werkzeuge, wie man ein Unternehmen führt, nämlich damit sie überhaupt die Sinnfrage stellen können, wozu führe ich ein Unternehmen und wozu mache ich eine Organisation effizient und effizient in welchem Sinn? Ich kann ja den letzten Wald dreimal so schnell roden, da bin ich dreimal so effizient, aber bezogen auf welches Ziel und welchen Sinn hat das dann noch? Oder ich kann den letzten Wald vergrößern und vielfältiger machen, dann bin ich auch effizient, aber für ein ganz anderes Ziel. Und ich rate allen, sowohl BWL als auch VWL zu studieren, aber aus einer interdisziplinären, ganzheitlichen Perspektive, und dazu zählt an erster Stelle die Ethik. Und dann haben Sie auch die freie Wahl, ob Sie in einer Profitmaximierungsmaschine arbeiten wollen, wie einige dieser Konzerne, die wir angesprochen haben. Amazon könnte man dann vielleicht auch noch dazu ergänzen. Oder ob Sie in verantwortungsvollen und gemeinwohlorientierten Unternehmen arbeiten wollen. Und das ist die Entscheidung, aber nicht, ob Sie Wirtschaft studieren wollen oder nicht.
Christian Felber, Initiator der Gemeinwohlökonomiebewegung, ist heute bei mir zu Gast. Sie sind ja auch Gründungsmitglied von ATTAC Österreich. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die die internationalen Finanzmärkte demokratisch beobachten soll. Liegt denn Ihr großes Engagement in den Genen oder haben Sie sich jetzt so entwickelt über die Jahre?
Das hat sich inhaltlich über die Jahre entwickelt, indem ich beobachte, wie das Weltgeschehen verläuft, wie die Globalisierung verläuft, wie die internationalen Finanzmärkte dominant geworden sind. Aber der Auslöser, der war schon sehr früh. Da war ich 7 oder 8 Jahre jung und hatte das große Glück, in einer sehr intakten Natur aufzuwachsen, an einem schönen Voralpensee im Salzburger Land. Und dort bin ich schon tief in Verbindung gegangen mit der Natur in anderen Erdteilen, die amazonischen Regenwälder zum Beispiel, oder mit Menschen in anderen Erdteilen, die für unseren Wohlstand arbeiten, was ich als ungerechte Wirtschaftsbeziehung empfunden habe. Und so hat sich da über die vielen Jahre dann eben auch dieses Engagement für eine Verbesserung der Lebensbedingungen für die Umsetzung der Menschenrechte oder eben auch für Spielregeln für die Wirtschaft und auch für Inhalte für eine Wirtschaftsbildung, die allen Menschen auf dieser Erde ein gutes Leben ermöglichen. Von der vollen Umsetzung der Menschenrechte bis hin zu stabilen Umweltbedingungen.
Ja, Sie haben gerade ja schon angedeutet, Sie sind in einer Idylle aufgewachsen, kann man schon sagen. Aber Ungerechtigkeit an Ihrem Ort haben Sie jetzt nicht gemerkt. Das kam dann im Laufe der Jahre, dass Sie sich auch mit der sozialen Ungerechtigkeit beschäftigt haben. Wo kommen die Impulse her?
Also ich habe es schon auch als ungerecht wahrgenommen, dass in der Kirche immer nur Männer gesprochen haben. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum hier keine gleiche Würde der Geschlechter gilt. Das wäre schon auch eine Ungerechtigkeit an meinem Lebensort. Oder dass die Erwachsenen die Kinder geschlagen haben. Das habe ich oft miterlebt. Das habe ich auch als ungerecht empfunden. Mhm. Und deshalb setze ich mich an erster Stelle für die Menschenwürde ein. Aber die Menschenwürde, die hat viele Aspekte. Und wenn man alle diese Aspekte ergänzt zum Kern der Menschenwürde, dann entsteht daraus das Gemeinwohl.
Mhm. Neben Ihrem Engagement sind Sie ja auch Tänzer nebenberuflich. Ich habe mich ja ganz kurz erschreckt bei einem Vortrag von Ihnen bei YouTube. Da haben Sie vor dem Publikum plötzlich geturnt. Also Sie haben so einen Ratschlag gemacht. Und da habe ich mich gefragt, warum verbinden Sie Tanz mit Ihren Überzeugungen? Wie kommt das? Passt das zusammen?
Also das passt wunderbar zusammen, so wie die intelligenteste und auch die weise Wissenschaft entsteht erst aus der Interdisziplinarität, aus dem Herausarbeiten der Zusammenhänge von allem. Und ich glaube, der klügste Mensch ist nur halb so klug, wenn er sich den ganzen Tag nur in seinem Kopf bewegt. Und für mich war es ein Grundbedürfnis, mich im Körper und in meinen Gefühlen gleichermaßen wohlzufühlen wie im Denken und im Geist. Und so habe ich das zusammengebracht. Und um diese Ganzheitlichkeit, dass ich sowohl ein kognitives als auch ein physisches und ein emotionales und vielleicht sogar auch ein spirituelles Wesen bin, das versuche ich dann eben auch auf der Bühne zu zeigen, anstatt hier einen intellektuellen Schwall von A bis Z abzulassen.
Wie reagieren denn beispielsweise Wissenschaftler im Saal, wenn sie plötzlich vor Ihnen tanzen, bevor der Vortrag beginnt?
Sehr unterschiedlich. Also manche freuen sich und klatschen unwillkürlich in die Hände und wünschen sich dann auch ein höheres Maß an Freiheit in ihrem Leben. Und andere, die den Zugang zu dieser Sehnsucht nicht so stark haben, die argumentieren dann, das kann ja kein seriöser Ökonom sein, weil der tanzt ja.
Sie haben gerade auch schon kurz angesprochen, Sie sind spirituell. Das habe ich auch ein bisschen gemerkt, wie Sie manchmal sprechen, wie Sie die Welt sehen. Meditieren Sie auch manchmal vor Ihren Vorträgen zum Beispiel oder haben Sie sowas reingebracht in Ihren Alltag?
Also ich fokussiere und konzentriere und verinnerliche mich auf jeden Fall oder ich entstresse mich, indem ich ein bisschen tanze, auch vor den Vorträgen. Das ist die beste Vorbereitung und Aufwärmung für mich. Aber ich würde sagen, ich habe eben schon als sehr junger Mensch meditiert, ohne den Begriff dafür zu haben und ja, ohne gewusst zu haben, was das richtig ist. Und das war halt, als ich stundenlang oder einen halben Tag am Seeufer gesessen bin und da mit der Natur verschmolzen bin zu einer größeren Einheit und da eben dann auch vieles wahrgenommen habe, was ich dann 20 Jahre später in Worte formulieren konnte und vor allem in Werte. Also das war schon eine spezielle Erfahrung, dass ich Grundwerte, die ich heute als Kooperation, Fürsorge, Zärtlichkeit, Teilen bezeichne und die auch in der Psychologie, die ich auch studiert habe, als genau die Werte wissenschaftlich verstanden werden, die zwischenmenschliche Beziehungen und Gemeinschaften gelingen lassen, also die ein gutes Leben zwischen Menschen und mit ihrer Mitwelt ermöglichen. Und zusätzlich diese Werte, die in den Verfassungen stehen, weil ich habe es ja schon gesagt, in der Verfassung steht ja Menschenwürde und Solidarität und Gerechtigkeit und Mitentscheidung. Ja. Die habe ich da im Inneren wahrnehmen dürfen und ich weiß nicht, ob das Meditation war, aber es war ein in Verbindung gehen mit der größeren Welt und diese Gefühle waren sehr schön und sehr süß und so prägend, dass ich mich seither, wenn ich vom Tanzen eine Pause mache, mich der Umsetzung und dieser einer größeren Aufmerksamkeit für diese Grundwerte einsetze.
Ich meine ja, Ihre Themen sind ja nicht gerade eine leichte Kost. Also man hört schon sehr viel Wissenschaftliches. Man muss sich sehr viel damit befassen und Bücher lesen. Was gibt Ihnen denn die Ruhe, die Sie ja meistens haben? Nur die Natur und die Meditation oder haben Sie noch ein Geheimnis?
Also ich habe, glaube ich, 12 Geheimnisse insgesamt.
Das würde jetzt wahrscheinlich lange dauern. Ne?
Ja, ich zähle sie, keine Angst, ich zähle sie nicht auf. Ich bezeichne sie aber als Kraftquellen und meine 12 Kraftquellen bilden meinen persönlichen Kraftkreis. Das sind einfach diejenigen Aktivitäten, die mich nähren. Und weil Sie mich nach einem Geheimnis noch gefragt haben, ich habe es schon verraten, das ist das In-Verbindung-Gehen. Das Verinnerlichen, das tiefer hineinspüren, mich mit der Welt verbinden. Und das ist unglaublich beruhigend, es ist entspannend, es ist inspirierend, es ist nährend und motivierend im umfassendsten Sinn. Und das, glaube ich, ist mein Geheimnis.
Herr Felber, die Corona-Krise, die trifft uns gerade alle hart. Die Wirtschaft leidet. Was zeigt die Krise Ihnen gerade?
Vieles Verschiedenes. Zum einen zeigt sie, dass der Mensch den Druck auf die planetaren Ökosysteme immer weiter verstärkt und auch die Wildtiere, sodass es als Reaktion dieser Erhöhung des Drucks und des Stresses für die Wildtiere zu immer häufigen Überspringen von Viruserkrankungen kommt. AIDS, Ebola, SARS-1, MERS, jetzt das SARS-2, Covid-19, das sind ja alles Übersprungsviren von Wildtieren, die zunehmend gestresst waren. Und das zeigt, dass wir eigentlich unseren Fußabdruck auf dieser Erde schon, dass der schon zu groß ist. Und wenn wir unsere Gesundheit schützen wollen und auch das Leben auf dem Planeten im Gleichgewicht halten wollen, dann müssen wir uns da zurücknehmen als Menschheit, insbesondere unserem Umweltverbrauch. Das ist das eine. Das zweite, was sich zeigt, dass seit vielen Jahrzehnten die Umweltbesorgten und die verantwortlicheren Menschen mit planetarer Weitsicht oder auch mit Weitsicht in die zukünftigen Generationen, die fordern das seit 40 Jahren ein, dass wir uns hier etwas mehr bescheiden müssen, etwas weniger Material- und Umwelt- und Energieverbrauch haben sollen und dafür eben einen Wertewandel in Richtung zu inneren Werten, zu Beziehungswerten, zu nicht materiellen Werten. Und die Antwort auf diese hinweisenden, auch warnenden Stimmen war immer, dazu sind die Menschen nicht bereit. Darum können wir da nichts tun. Mhm. Und jetzt, da wurden wir aber über Nacht quasi aller unserer Freiheiten beraubt, in einem Maße, wie es, ich sage es jetzt überspitzt, keine Ökodiktatorin dieser Erde je gefordert hätte. Und das beweist, dass diese Reaktion, die wir jahrelang gehört haben, einfach nicht zutrifft und eine Ausrede war. Und weiterhin fordern wir natürlich nicht die Einschränkung unserer Freiheiten, sondern wir fordern eine maßvolle Reduktion des Ressourcenverbrauchs, des Energieverbrauchs und des Flächenverbrauchs zugunsten einer höheren Lebensqualität, einer höheren Lebenszufriedenheit und einer höheren Nachhaltigkeit. Das heißt, das wäre im Vergleich zu dem, was die Regierungen jetzt getan haben, von dem sie davor betont haben, dass das unmöglich sei, weil die Menschen nicht dazu bereit seien, nur die Hälfte, nicht einmal die Hälfte dessen. Und gleichzeitig wäre das Ergebnis nicht der Verlust von Freiheit und Grundrechten, sondern das Ergebnis wäre eine höhere Lebensqualität und eine höhere Lebenszufriedenheit. Von daher sehe ich ja ein bisschen eine Chance, dass jetzt, dass sich ein Window of Opportunity öffnet, dass wir die Wirtschaft vom globalen Freihandelskapitalismus in Richtung einer kreislauforientierteren Gemeinwohlökonomie umgestalten.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass durch die Corona-Krise die Wirtschaft natürlich gerade andere Sorgen hat, als jetzt die Welt gerechter zu machen. Vor allem natürlich, weil viele Unternehmen mit ihren Existenzen gerade beschäftigt sind. Können Sie das nachvollziehen, dass es jetzt nicht die Prio ist?
Ja, es ist fast schon ein Running Gag, dass die Leute sagen, bevor ich die Welt retten kann, muss ich meinen Hintern retten. Das kann ich selbstverständlich nachvollziehen und dafür habe ich auch Verständnis. Und wir verstärken ja auch, dass die Unternehmen, die jetzt dadurch staatliche Eingriffe in Bedrängnis und in Not gebracht wurden, dass denen von demselben Staat auch geholfen werden soll. Das finde ich nur gerecht. Allerdings wäre jetzt eine riesige Chance, dass man diese staatlichen Hilfsmaßnahmen nützt, um nicht allen gleich zu helfen und vor allem nicht denen gleich zu helfen, die Steuern vermeiden und das Klima aufheizen und die falschen Technologien in Umlauf bringen und die Ungleichheit ins Unendliche treiben, sondern dass man hier differenziert.
Sprechen Sie hier über die 130 ja. Milliarden Euro, die im Konjunkturpaket drin sind?
Genau, über diese 130, dann über die zweimal 750 Milliarden der Europäischen Union, in den USA sind es 2 Billionen Dollar, also über alle Konjunktur- und Hilfsprogramme, die jetzt stattfinden.
Was hätten Sie stattdessen mit dem Geld gemacht?
Ich würde es weiterhin den Menschen? Also man muss ja differenzieren, helfen wir ausschließlich Unternehmen oder helfen wir auch den Menschen? Ich würde an erster Stelle den Menschen helfen, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, mit einem Mindestlohn, der sich davon unterscheidet. Und wir würden dann auch ein Maximaleinkommen einziehen, damit hier endlich statt extremer Ungleichheit ein bisschen mehr sozialer Zusammenhalt wachsen kann. Und den Unternehmen würde ich gleich großzügig helfen. Ich finde das völlig richtig, dass die Unternehmen unterstützt werden, aber eben nicht einheitlich, sondern differenziert. Und hier könnte man jetzt diejenigen, die die sogenannten Systemrelevanten sind, die die Grundversorgung leisten, die dabei mehr Rücksicht auf die Umwelt, auf das Weltklima nehmen, die auf gute Arbeitsbedingungen achten, auf faire Verteilung, die eben eine Gemeinwohlbilanz stellen oder einen deutschen Nachhaltigkeitskodex oder einen anderen Bericht, der extern auditiert wird, weil da gibt es ja zum Glück schon mehrere solcher Instrumente, könnte man einfach etwas großzügiger retten und bedienen. Und so lernen die Unternehmen, in Zukunft gewinnt nicht mehr der, der die Kosten minimiert und den Profit maximiert und dabei die Ellbogen so spitz wie möglich ausfährt, sondern in Zukunft können nur diejenigen Unternehmen bestehen bleiben, die zunehmend Fürsorge übernehmen für das Ganze, für die Umwelt, für die Gesellschaft und für die Demokratie.
Und auch wir Kunden, wir helfen gerade natürlich der Wirtschaft, indem wir kaufen, kaufen, kaufen oder öfter im Restaurant essen gehen. Ist das die richtige Entscheidung, die Unternehmen so zu unterstützen?
Ja, ich würde auf jeden Fall wieder meinen Konsum in die Höhe fahren, aber auch die Konsumierenden haben hier jetzt die Möglichkeit, von konventionell auf Bio umzustellen, von fossilem Strom auf Ökostrom und von einem konventionellen Bank ein Gemeinwohlkonto, wie die Genossenschaft für Gemeinwohl in Österreich bietet seit dem Vorjahr das erste Gemeinwohlkonto an. Und in Deutschland gibt es ja zum Glück Ethikbanken wie die GLS Bank oder die Triodos Bank. Und in all diesen kleinen täglichen Konsum- und Investitionsentscheidungen können wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern, können wir achtsamer und verantwortlicher werden und können wir ein kleines Stück weit die Welt mitretten.
Ja, ich habe ja zum Beispiel gemerkt, dass ich jetzt weniger Auto gefahren bin, weil ich öfter im Homeoffice war. Das ist ja gut für die Umwelt. Würde das nicht einfach schon enorm helfen, wenn Unternehmen mehr Homeoffice anbieten? Das ist ja dann auch im Sinne ihrer Gemeinwohlökonomie.
Das tun sie auch. Also ich habe heute mit einem Unternehmen gesprochen, bin selbst auch ein Unternehmen. Wir werden einen Teil dieser Praxis beibehalten, dass wir nicht mehr immer uns physisch treffen und nur im Ausnahmefall Videokonferenzen machen, sondern
das haben
dass wir
also
bei
gelernt,
jeder Gelegenheit, das ist auch durchaus ein Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. Ja, und vom Auto, vom individuellen Auto, vom privat besessenen Auto, da wissen wir seit 40 Jahren, dass wir davon wegkommen müssen. Und da hoffen wir, dass das jetzt einen weiteren Anschub geben wird nach den Fridays for Future und nach dem Dieselschock bei Volkswagen.
Haben Sie denn ein Auto?
Nie besessen, aus Prinzip, weil ich das immer persönlich als Gewalt gegenüber der Natur und auch anderen Menschen empfunden habe. Ich habe nicht den Anspruch, dass andere Menschen das gleich empfinden wie ich, aber für mich habe ich diese Entscheidung getroffen und ich würde mir wenigstens wünschen, dass diejenigen Menschen, die diese Bereitschaft an den Tag legen, dass die eben ihre täglichen Ziele einfach erreichen können, sei das zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder wenn nicht, dann durch einen ausgezeichnet funktionierenden und kostengünstigen und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehr.
Und was ist Ihr persönliches Ziel am Ende des Tages?
Am Ende des Tages, dass ich bei mir geblieben bin, dass ich auf meine innere Stimme gehört habe, dass ich meinen Überzeugungen und Werten treu geblieben bin und dass ich mich progressiv sensibilisiere auf die Bedürfnisse und Werte anderer Lebewesen und auf die Bedürfnisse des großen Ganzen, dass ich mich hier harmonisch eingliedere in das Ganze des Lebens, von dem ich ein Teil bin.
Wie sieht eine Wirtschaftswelt aus, in der Umwelt und Menschen an wichtigster Stelle stehen und nicht das Geld? Über die Gemeinwohlökonomiebewegung habe ich mit Christian Felber gesprochen, Autor, Initiator der Bewegung und auch noch Tänzer. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne, es war ein sehr schönes Gespräch.
Die Redaktion der Sendung hatte Cornelia Bach, die Musik hat Bettina Stender ausgewählt, Technik Simon Geiger und ich bin Viktoria Merkulova. Haben Sie einen schönen Abend.